Wir werden uns heute wieder mit zwei Worten beschäftigen. Nur zwei, aus dem griechischen Grundtext sind es zwei Worte. Luther übersetzt dies mit betet ohne Unterlass. Wir sollen unablässig beten. Im Beten nicht nachlassen, ständig im Gebet sein. Alle wissen, wie wichtig das Gebet ist. Und alle wissen wir, dass wir viel beten sollten. Aber wie kann ich das in meinem Alltag verwirklichen, der mich immer neu zu überrollen droht? Ein Alltag, in dem ich mich oft mehr als Opfer als Steuermann empfinde, überrollt von Zeit und Umständen, von Anforderungen. Und manchem mag vielleicht die Frage hochkommen, ob er überhaupt für den Glauben an Jesus Christus fähig sei, denn gerade beim Beten, da hapert es doch ziemlich. Und wenn wir hier diese Forderung lesen, so ist sie nicht einzigartig in der Schrift, Thessalonikerbrief, sondern Jesus selbst erzählt ein Gleichnis und sagt, das Ziel des Gleichnisses, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Ehrlich gesagt, das kann ich einfach nicht erfüllen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die unablässig beten können. Zu viel lenkt mich im Alltag ab und fordert meine ganze Aufmerksamkeit und Kraft. Vielleicht muss ich mir auch zugestehen, dass mein Gebetsleben ziemlich karg aussieht, obwohl ich vielleicht immer sehr betone, wie wichtig das Gebet ist. Vehement auffordere zum Gebet. Vielleicht sogar entrüstet bin, wenn es bei anderen nicht so klappt. Aber entsprechen meine lauten Forderungen der wirklichen Praxis in meinem Leben? Einige denken jetzt vielleicht, ach, wäre ich heute doch lieber zu Hause geblieben und nicht in den Gottesdienst gekommen. Denn ich werde bestimmt mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen. Einmal mehr werde ich hören, was ich sowieso nie schaffen werde. Wie schön wäre jetzt mein Bett, warm, sich nochmal zu drehen und nicht so jetzt wieder mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen zu müssen. Ja, dieser Vers hat es wirklich in sich. Nur zwei Worte. Aber das Wort, das uns Probleme macht, ist nicht das Wort Gebet, sondern das scheinbar unbedeutende Wörtlein unablässig. Das ist unser Problem. Meinte Paulus wirklich, wir sollten ständig beten? Wusste Paulus nichts über den Alltag der Gläubigen? Denn auch damals arbeitete man fleißig. War der Existenzkampf groß? Oder verstehen wir diesen Vers überhaupt richtig, wenn wir ihn zeitlich deuten? Im Sinne, jede Minute, jede Sekunde im Leben sollst du beten? Wenn das die Aussage und die Forderung dieses Verses ist, so wäre es tatsächlich so, dass wir weder lesen noch schreiben, noch einen Film ansehen oder Radio hören könnten. Wir müssen uns dann von der Welt verabschieden und den Rest unseres Lebens allein im Gebet verbringen. Wer kann einen Lebensbericht lesen und dann noch beten? Wer kann am Computer arbeiten und ständig im Gebet verharren im Geschäft? Wir müssen uns verabschieden und sagen, jetzt ziehen wir uns zurück in ein Gebetsleben. Das scheint mir aber nicht der angemessene Weg zu sein. Jesus sagt über das Beten, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch,
Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen es nicht gleich machen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Beim Gebet geht es also nicht um Quantität, also nicht um Häufung, sondern um Qualität. Trotzdem wäre es natürlich eine ganz einfache Lösung, wenn ich jetzt sagen würde, wir beten am Morgen kurz, dafür qualitativ sehr hochstehend, damit es dann für den ganzen Tag reicht. Ich glaube, auch das hat Jesus nicht gemeint. Ich möchte Ihnen heute Morgen aufzeigen, wie ein Gebetsleben gestaltet werden kann. Die Betonung lege ich nicht auf das Gebet. Darüber haben Sie schon viele Predigten und Botschaften gehört und ich werde bestimmt auch wieder über das Gebet an sich sprechen. Die Betonung liegt heute Morgen auf dem Unablässigen. Wie kann ich unablässig beten? Wie kann das in meinem Leben Wirklichkeit werden, ohne dass ich unter all dem zusammenbreche? Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt diesen Vers oder diese zwei Worte und folgendermaßen: Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ich denke, Sie haben die Intention des Textes recht gut getroffen mit dieser Übersetzung. Vernachlässigt also das Gebet nicht. Beten heißt, mit Gott in Verbindung bleiben und stehen. Es ist ein Ausdruck der Abhängigkeit von Gott. Diese Abhängigkeit soll in meinem Leben ständig vorhanden sein. Also, so wollen wir möglichst praktisch uns Gedanken machen, wie ein unablässiges Gebet aussehen kann. Zuerst einmal das geregelte Gebet, dann das spontane Gebet, das gemeinsame Gebet, dann das rettende Gebet und dann noch ein kurzer Gedanke zu besonderen Gebetszeiten. Wir kennen aus der Bibel das geregelte Gebet, ein Gebet, das zu gewohnten Zeiten stattfand, ein Gebet, das geplant und organisiert ist. Man weiß, zu welcher Stunde man betet. So sehen wir das beispielsweise bei Daniel. Von ihm heißt es, Daniel hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, man betete nach dem Tempel, in Richtung Tempel, auch die Juden, wenn sie als in der Diaspora lebten. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie und betete, lobte und dankte seinem Gott. Dreimal am Tag hat er das gemacht. Und auch der Psalmist schreibt, abends und morgens und mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. Auch da sehen wir, er hatte geordnete Gebetszeiten. Abends, morgens, mittags, bei den Juden beginnt der Tag am Abend, nicht am Morgen. Es ist sehr hilfreich, wenn ich weiß, wo und vor allem wann ich beten will. Das sollte ich planen. So wie ich einen Ausflug, eine Geschäftsreise, einen Sitzungstermin oder ein Rendezvous einplane, so kann ich auch eine Gebetszeit planen. Das kann so aussehen, dass ich beispielsweise am Morgen eine längere Gebetszeit habe, am Mittag vielleicht ganz kurz für 1 bis 3 Minuten und vielleicht am Abend vor dem Schlafen nochmals mir Zeit zum Gebet nehmen. Oder umgekehrt, ich mache am Morgen eine ganz kurze Gebetszeit, am Mittag vielleicht eine längere und am Abend nochmals. Oder wie Sie das in Ihren Tagesplan und von Ihrer körperlichen Konstitution einordnen können, ob Sie Frühaufsteher sind oder eher spät zu Bett gehen, das müssen Sie selber herausfinden. Ein Gebet am Tag kann man etwas organisieren. Denn es gibt viele Anliegen, die wir vor dem Herrn bewegen möchten. Manchmal sind es so viele, dass wir uns gar nicht wagen anzufangen. Und ich möchte Ihnen heute Morgen einen kleinen Tipp geben. Und dazu habe ich eine Folie gemacht, die wir uns ansehen. Es gibt ja viele Anliegen, die wir bewegen möchten. Und oft vergessen wir die Anliegen. Und das ein Anliegen des unablässigen Gebetes ist das Anliegen, dass wir immer wieder mit dem, was uns bewegt, vor Gott treten. Hier habe ich eine Liste. Im Moment mache ich persönlich das mit so einer Liste. Ich habe es auch schon anders gemacht, das zeige ich dann auch noch. Es ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Ich bete also nicht an jedem Tag für alles. Das würde ich nicht schaffen. Auch als Prediger nicht, auch übrigens Prediger, die beten nicht vollautomatisch. Auch die haben die gleichen Probleme wie Sie. Also ich teile das auf. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich habe das jetzt etwas enger gemacht, weil sonst hätte ich es nicht auf die Folie projizieren können. Da habe ich natürlich dann mehr Platz und ich führe das persönlich auch mit dem Computer, aber das kann man auch von Hand machen. Ich schreibe dann auch noch von Hand rein. Egal, das sind ja Nebensachen. Aber wichtig ist, dass ich etwas Ordnung mache in meinen Gebetsanliegen. Dass ich weiß, zum Beispiel, am Montag bete ich für die Familie. Ich mache es zwar am Sonntag, aber es ist nur ein Beispiel. Am Montag sind die Anliegen meiner Familie, meine Kinder, meine Eltern, vielleicht noch Großkinder oder Gotteskind oder weiß ich, was man hat. Dann kann ich vielleicht sagen, am Dienstag bete ich für die Gemeinde, am Mittwoch für das Geschäft, für den Beruf, wo ich auch Mitarbeiter einschließe, vielleicht auch den Geschäftsgang. An einem Tag bete ich vielleicht besonders für die Mission und an einem anderen Tag vielleicht für Evangelisation, für Menschen, denen ich das Evangelium näher bringen will oder Projekte und so weiter. Ich kann das selber entwickeln. Hier unten sind die täglichen Anliegen. Anliegen, die vielleicht die ich sehr dringend empfinde. Wo ich denke, da will ich jetzt jeden Tag einmal eine Zeit lang dafür beten. Oder auch, die ich besonders wichtig finde und denke, da möchte ich jeden Tag, wenn irgend möglich, mal für dieses Anliegen beten. Und so teile ich meine Woche ein und bete dann an den Tagen für diese Anliegen. Damit erreiche ich, dass ich nicht immer vor einem Berg Gebetsanliegen stehe und daran verzweifle, dass ich es nie schaffe, sondern dass ich die Anliegen wirklich auch vor den Herrn bringen kann. Und noch etwas. Wie viel mal, und ich kann das jetzt hier laut sagen und auch etwas direkt, weil ich selber ist mir das so ergangen, wie viel mal haben Sie gesagt, ich bete dann für dich? Wie viel ist das eine Floskel unter uns? Ja, wir beten dann für dich. Darf ich mal fragen, wie viel mal du das dann auch getan hast? Oder ist das so eine Floskel wie, habe mich gefreut, dass ich dich gesehen habe, und nachher ist er weg? Seit ich das so mache, mir ist das auch aufgefallen an mir, dass ich sage, ja, wir beten für das und wir beten für das und jeder sagt, ich bete dafür und am Schluss merkte ich, dass ich nicht dafür bete. Ich überlege mir heute sehr wohl, ob ich jemandem sage, ich bete für dich oder nicht. Weil wenn ich das sage, dann weiß ich, dass ich es tun sollte. Und wenn ich das sage, notiere ich mir das meistens schnell und schreibe mir dann das in meine Liste. Und dann bete ich. Und dann bete ich vielleicht für diese Person einmal in der Woche. Wenn ich es als dringend empfinde, bete ich jeden Tag. Somit können Sie eine gewisse Ordnung in Ihr Gebetsleben, in Ihrem Gebetsleben haben. Sie können diese Liste in der Bibel haben, Sie können sie ins Portemonnaie hineinstecken. Oder die andere Variante, die ich auch mal hatte, ziemlich lang, einige Jahre, das waren dann so Zettel. Da hatte ich dann praktisch für den Tag so ein Kärtchen und dann habe ich die dann immer so umgelegt und habe für die Anliegen gebetet. Es ist gut, wenn wir vielleicht ein Gebet am Tag vielleicht etwas geordnet haben. Oder wer will, kann das noch mehr ausbauen. Er kann sagen, am Morgen bete ich für das, am Mittag für das. Nur überlupfen Sie sich nicht. Am Schluss machen Sie gar nichts.
Da sage ich am Schluss noch etwas dazu.
Aber das geregelte Gebet kann auch von den Anliegen her geregelt sein. Eine gewisse Kontinuität. Das gibt Dringlichkeit, dass Gott merkt, das ist dem wichtig. Der betet nicht nur einfach das, was ihm jetzt alles gerade in den Sinn kommt, das können wir auch tun. Aber er hat Anliegen, die brennen ihn. Und die bringt er mir immer wieder. Da klopft er immer wieder an. Und somit können wir auch mit der Flut der Anliegen etwas umgehen. Und wir können auch etwas vorsichtig sein in dem, was wir versprechen, wofür wir beten. Weil dann merken wir, ob wir noch die Kapazität dazu haben oder nicht. Und ich bete, ich sage oft bewusst nicht, ich bete dafür. Weil ich weiß, ich schaffe es nicht und dann sage ich es nicht. Und wenn ich will, dann sage ich, ich bete und dann versuche ich das wirklich auch aufzunehmen und dann zu tun. Das spontane Gebet. Das spontane Gebet kann in jeder Situation stattfinden. Es ist nicht nur das Gebet, wo die Hände gefaltet oder erhoben werden. Es ist auch das Gebet in der Straßenbahn, im Auto, während einem Gespräch. Ein in Verbindung stehen mit Gott. So kann ich vor einer Autofahrt den Herrn um Schutz bitten. Auch um Bewahrung danken. Das Gebet in wichtigen Entscheidungen. Vor einem schwierigen Telefongespräch kann ich Gott zuerst anrufen und sagen, Herr, hilf mir. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber ich stelle jetzt einfach die Nummer ein. Und Herr, schenk mir die rechten Worte. Schenk, dass ich richtig anfange. Rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten und du sollst mich preisen, fordert uns der Psalmist auf dem Psalm 50, Vers 15. Und wenn etwas gelungen ist, kann ich dem Herrn auch danken und ihm meine Freude darüber ausdrücken, ohne dass ich jetzt zeremoniell etwas Großes unternehmen muss. Mir kommt das oft über die Lippen, wenn ich eine Predigt fertig habe und ich die ausdrucken kann am Computer, das Amen geschrieben ist, dann sage ich, Herr, danke, jetzt hast du mir wieder geholfen. Dann freue ich mich einfach, dass er mir wieder geholfen hat. Und da muss ich jetzt mich nicht irgendwie neigen oder irgendwie etwas machen, das mache ich dann auch noch. Aber einfach nur so, wie wenn ich jetzt jemandem sage, vielen Dank, sage ich halt dem Herrn, danke. Freut mich, du hast mir wieder geholfen. Die Männer werden übrigens von Paulus besonders aufgefordert zum spontanen Gebet. Sie scheinen diese Aufforderung besonders nötig zu haben. Paulus schreibt in Timotheus, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. 1. Timotheus 2,8 sollten sich die Männer vielleicht zu Hause nochmal zu Herzen nehmen. Männer, die vielleicht ein Gebet als Demütigung empfinden, weil sie damit ausdrücken, sie sind abhängig und nicht sie sind der Mann, der sagt, was läuft. Sie sollen das ohne Zorn und Zweifel tun. Sie sollen lernen und sich disziplinieren, dem Herrn zu vertrauen, in jeder Situation, an allen Orten, die Hände zu erheben und sich Gott zuzuwenden. Irgendwie müssen wir uns angewöhnen, wie ein Kind zu reagieren. Dass wenn es gefragt wird, ob es in ein Ferienlager kommt, ganz spontan sagt, da muss ich zuerst noch Mami fragen. Ein Reflex, den wir einüben sollten. Ich muss noch zuerst schnell mit meinem Vater sprechen. Wenn das bei uns funktioniert, wenn wir diesen Reflex in uns bekommen, das kann man sich angewöhnen. Der Reflex, ich muss zuerst noch meinen Vater fragen. Ich muss noch schnell mit dem Schöpfer sprechen. Wenn wir diesen Reflex in uns haben, dann haben wir das Wesen des unablässigen Gebetes begriffen. Denn das Wesen des unablässigen Gebets liegt nicht in der Dauer, sondern im Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott, in allem, was ich tue. Dort liegt eigentlich der Kern des unablässigen Gebets. Und dieser Reflex, dass ich jetzt halt, wenn ich 40, 50 oder 60 oder 20 bin oder 80, ich muss nicht mehr das Mami fragen. Aber meinen Vater im Himmel, dem will ich das schnell sagen. Ihn will ich schnell anrufen. Überall, an jedem Ort. Was drittes, das gemeinsame Gebet. Das gemeinsame Gebet gehört ganz selbstverständlich zur christlichen Gemeinschaft. Besonders notvollen Zeiten sehen wir in der Apostelgeschichte, wie sich die Gemeinde über Stunden zum Gebet versammelte. Zum Beispiel, als Petrus im Gefängnis saß, steht geschrieben, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Oder auch bei besonderen wichtigen Schritten im Gemeindeleben wird das gemeinsame Gebet praktiziert, zum Beispiel bei der Aussendung von Missionaren. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Und wenn sich Paulus von den Geschwistern verabschiedete, trennten sie sich, indem sie miteinander beteten. So heißt es, und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Auch die Christen im ersten Jahrhundert trafen sich zum Gebet. So lesen wir in einem Brief von Plinius, den er dem Kaiser Trajan in Rom sendet. Und er hat da Probleme mit den Christen, er will sie eigentlich bestrafen, aber weiß nicht recht wie. Und dann sagt er, was ihm die Christen antworteten, was sie eigentlich tun, wenn sie sich treffen. Das ist ganz interessant. So schreibt er dem Kaiser, sie versicherten aber, ihre ganze Schuld oder ihr Irrtum habe in folgendem bestanden. Für ihn war das natürlich ein Irrtum. Gewöhnlich seien sie an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zusammengekommen und hätten Christus als ihren Gott einen Wechselgesang gesungen, eine Form des Gebets. Durch einen feierlichen Eid hätten sie sich nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen verpflichtet, sondern dazu keinen Diebstahl, keinen Raub, keinen Ehebruch zu begehen, kein gegebenes Wort zu brechen, kein zur Verwahrung anvertrautes Gut abzuleugnen, und danach seien sie ihrer Gewohnheit gemäß auseinandergegangen. Es ist interessant übrigens, wie elementar die Bitten und der Eid der Gläubigen war. Sie kannten sich. Sie verpflichteten sich also, nicht zu stehlen, nicht zu rauben, keinen Ehebruch zu begehen und so weiter. Eigentlich ganz elementare Dinge des Lebens. Haben sie sich immer wieder getroffen, um das wieder festzumachen. Zur Ehre Gottes wollen wir das nicht tun. Sie schämten sich nicht, sich als potenzielle Ehebrecher einzustufen. Jeder fand offenbar es nötig, das sich zu verpflichten, nichts zu tun, kein Diebstahl, kein Ehebruch, kein Raub, keine Veruntreuung, keine Lüge. Wir haben auch viele Möglichkeiten zum Gebet, wo wir uns treffen und wieder auseinandergehen in der Gemeinde. Auch als Gemeinde kommen wir zum Gebet zusammen. Das würde mich freuen, wenn diese Gelegenheiten noch besser wahrgenommen würden. Was aber noch viel wichtiger ist, Gott würde sich darüber sehr freuen, wenn diese Gelegenheiten stärker wahrgenommen würden. Schade, wenn die Gebetstreffen oft die schlecht besuchtesten Treffpunkte in einem Gemeindeleben sind. Man könnte sich ja beispielsweise vornehmen, die Gebetszeit am Sonntagmorgen um 9 vor dem Gottesdienst zu nutzen, eine Viertelstunde zusammenzukommen, um zu beten. Vielleicht müsste ich dann vielleicht eine halbe Stunde früher aufstehen. Ich kann das verstehen, wer das nicht will. Es gibt auch noch andere Gelegenheiten, gemeinsam zu beten, aber es würde mich auch freuen, wenn viele das sich vielleicht wieder mal zu Herzen nehmen. Wenn viele kommen, müssen sie keine Angst haben, wir könnten auch verschiedene Gruppen machen, auch am Sonntagmorgen, und für verschiedene Anliegen beten. Und alle 2 Wochen gestalten wir einen Gebetsabend, wo wir für verschiedene Anliegen beten. Warum nicht diesen Termin reservieren? Es ist eine Hilfe, wenn wir uns treffen zum gemeinsamen Gebet. Ich bin froh darum, dass wir gemeinsame Gebete haben. Man müsste sich diesen Termin nur vornehmen und Nägel mit Köpfen machen. Und wenn Sie mit der Gestaltung unserer Gebetszeit nicht einverstanden sind und deshalb nicht kommen, dann sind wir offen für Anregungen. Wir sind jetzt übrigens auch im Moment gerade am Umstellen. Wir werden sie jetzt auch in diesem Monat etwas anders gestalten. Gucken Sie doch hinein, Dienstagabend, diese Woche um 7:30. Und eine weitere Möglichkeit zum gemeinsamen Gebet entsteht Schritt um Schritt auch durch unsere Diakonate. Aber was für das spontane Gebet gilt, gilt auch für das gemeinsame Gebet. Warum nicht bei einem Besuch, wenn man auseinandergeht, noch eine Zeit des Gebetes miteinander verbringen? Warum nicht das aufnehmen, worüber man gesprochen hat, und es Gott zurückgeben? Und ihm bitten noch für das, was uns vielleicht bewegte. Vielleicht würden auch unsere Gespräche, je nachdem, etwas andere Prägungen bekommen. Dass wir auch lernen, miteinander, wenn wir miteinander etwas unternehmen, zu beten, dass wir uns nicht so genieren. Manchmal denke ich, wir genieren uns einfach. Dass der andere vielleicht denkt, ja, das ist ein super Frommer, der will immer wieder beten. Noch ein Wort an die Ehepaare. Beten Sie miteinander. Beten Sie. Es gibt viele, viele, viele Ehepaare, Gläubige, die nicht miteinander beten, die das nicht fertigbringen. Vielleicht noch in der Gebetsstunde hört vielleicht der Ehepartner das erste Mal den anderen beten. Ich möchte Ihnen das ans Herz legen, beten Sie miteinander. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in einer Beziehung. Ehepaare sollen diese Möglichkeit nutzen, um miteinander zu beten. Anliegen vor dem Herrn zu bewegen, es gibt doch genug. Wir machen das vor dem Schlafengehen. Da haben wir kein Problem, das ist der Termin, den nehmen wir meistens miteinander wahr. Also wir gehen meistens miteinander ins Bett, Liran und ich, und dann beten wir noch miteinander. Vielleicht muss ein anderes Ehepaar einen anderen Zeitpunkt finden. Man muss auch keinen Krampf daraus machen. Man muss auch nicht kilometerlange Gebetslisten durchbeten, dann noch vor dem Schlafen. Aber miteinander beten für die Kinder, für die Familie, für Dinge, die einen beschäftigen. Dass man einfach sich nochmal Zeit nimmt. Es gibt genug, was uns umtreibt. Zu danken für Bewahrung und Leitung. Nöte, Gott zu sagen. Beten Sie miteinander. Und ringen Sie sich durch. Wir brauchten auch lange, bis bei uns das zur Gewohnheit wurde. Da hatten wir einige Zeit, nicht so unproblematische Zeiten mit dem gemeinsamen Gebet. Heute ist das, gehört das für uns einfach dazu. Da muss man gar nicht mehr drüber sprechen. Die Frage ist höchstens nur, oh, haben wir schon gebetet oder nicht? Früher hat man darauf gewartet, sagt jetzt der andere, sollen wir noch beten oder nicht? Dann sagt er nichts und dann wurde ich sauer, wieso sagt jetzt der nichts, der könnte auch mal was sagen, immer muss ich sagen und umgekehrt. Aber über diese pubertäre Phase werden sie hinwegkommen. Sie müssen einfach mal anfangen. Und das so auch miteinander als ein Anliegen sehen, es ist wichtig, dass sie als Ehepaare wirklich lernen, miteinander zu beten. Petrus sagt, desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen, mit den Frauen, und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens, und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Männer, sagt er den Männern. Ich weiß auch nicht, warum das die Männer immer besonders angesprochen werden. Aber das sagt er den Männern. Lasst nichts dazwischen kommen, dass das gemeinsame Gebet gehindert wird. Männer, legt eure Hosen an. Und seid auch in euren Ehen, in euren Familien wirklich auch geistliche Väter. Die nicht nur darauf warten, bis die Frau sagt, was man macht, geistlich und betet, sondern die wissen, wir haben dafür zu sorgen, als Männer in der Familie, dass das gemeinsame Gebet nicht unter den Tisch fällt. Es ist ein Segen. Noch ein Tipp, ein praktischer Tipp für alle Beter. Beten Sie im persönlichen Gebet, wenn immer möglich, laut oder flüsternd, dass es über die Lippen kommt. Es ist eine Hilfe, weil wenn Sie im Stillen beten, ist die Gefahr, dass Ihre Gedanken sehr schnell abflitzen. Habe ich jetzt das schon gebetet oder nicht? Man hat die Gedanken viel weniger unter Kontrolle als das, was man sagt. Und wenn Sie laut beten, dann werden Sie auch in einem gemeinsamen Gebet eher mitbeten, weil Sie kennen Ihre Stimme im Gebet. Es ist für Sie nichts Fremdes. Wenn Sie nie laut beten und dann sollten Sie in einer Gemeinschaft laut beten, da erschrecken Sie sich über sich selber, weil Sie sich selber das erste Mal hören beten. Beten Sie laut. Es wird Ihnen eine Hilfe sein, auch in der Konzentration im Gebet. Das werde ich vielleicht dann ein anderes Mal noch etwas genauer ausführen. Und als viertes das rettende Gebet. Eines ist das wichtigste Gebet und die Grundlage für alle Gebete, die Gott gefallen sollen. Es ist das Gebet, das zum neuen Leben führt. Petrus sagte an Pfingsten, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wer den Namen Jesu anruft, wer ihn bekennt und anerkennt als den Messias, als den wahren Gott und sich an ihn wendet, der wird gerettet. Nicht nur, wer den Namen Jesus als Schiff verbraucht, sondern wer Jesus anruft als den Messias und Erretter. Wer an ihn glaubt, sagt Paulus den Römern, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Ist einfach. Im Gebet, in einem Anrufen des Herrn, wird mein Leben grundsätzlich verändert. Ist das nicht wunderbar? Nicht in einem Kraftakt. Nicht, dass ich von Zürich nach Bern springen muss und nachher noch nach Holland und dann wieder zurück. Und dann wird er mich erlösen, wenn ich die Leistung erbracht habe. Ich muss nur seinen Namen anrufen. Ist doch ein großartiges Geschenk, eine Gnade Gottes, seinen Namen anzurufen, ihn anzuerkennen als der wahre Retter und Erlöser. Und wenn du das noch nie in diesem Sinn getan hast und seinen Namen angerufen, dann bitte ich dich, das jetzt, heute zu tun. Lass dir sagen, was Hananias, nachdem Paulus erblindet war und er zu Paulus ging, er ihm sagte, ganz interessant, und nun, sagte dem Paulus, was zögerst du? Was machst du noch hin und her? Steh auf, rufe seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Lass dir doch das sagen. Lass dir das sagen, zögere doch nicht. Was zögerst du, es bringt nichts. Steh auf, rufe seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Ich möchte dich dazu einladen, wenn du das noch nicht getan hast, dann ist es das wichtigste Gebet, das du überhaupt tun kannst in deinem Leben. Sonst ist dein Beten einfach religiöse Beschäftigung, denn alle Religionen, alle Kulturen kennen Formen des Gebets. Das Gebet ist nicht etwas Exklusives der Christen. Die Frage ist, wen wir anbeten. Dort liegt der Punkt. Wenn du noch nicht Jesus als deinen Herrn angerufen hast, so tu das heute, damit du für Zeit und Ewigkeit gerettet wirst. Noch kurz zum besonderen Gebetszeiten. Es gibt auch besondere Gebetszeiten, die den normalen Rahmen sprengen. Jesus hatte viele von diesen Zeiten, wo er auf den Berg ging, über Nacht betete, in die Wüste ging, um zu beten. Probieren Sie doch das einmal aus. Reißen Sie sich los, gehen Sie auf einen Berg, wir haben einen Nürtliberg, oder in einen schönen Park, oder in einen Wald, und beten Sie dort. Reden Sie mit Gott, laufen Sie und öffnen Sie Ihren Mund und Ihr Herz. Ist vielleicht am Anfang etwas komisch, wenn Sie laufen und sprechen. Aber Gebet heißt nicht nur immer so dasitzen und vor sich hinunterschauen. Gebet heißt sprechen mit Gott und das kann ich im Laufen machen. Und wenn dann Reiter vorbeikommen, dann bin ich natürlich still. Sonst denken die, der ist irgendwie nicht ganz da beieinander. Der führt ja Selbstgespräch und wenn der dann vorbeigeritten ist, dann mache ich dann wieder weiter. Oder Jogger, die einem über den Weg laufen und so weiter. Aber reißen Sie sich mal los, suchen Sie mal das frei und schütten Sie einfach das Herz aus. Öffnen Sie sich vor Gott und sagen ihm alles, was Sie einfach umtreibt und beschäftigt. Sagen Sie ihm doch, irgendwie ist mir mulmig in mir drin, ich weiß gar nicht warum. Zeig mir doch, Herr. Was macht mich so unruhig? Seele, was bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott. Besondere Gebetszeit, ich fasse zusammen. Betet unablässig. Ein Wort, das uns Angst machen könnte. Ein Wort, wo wir denken, das schaffen wir nicht. Aber ich denke nicht, dass Gott etwas von uns fordert, was wir nicht schaffen. Das glaube ich nicht. Und es gibt die Form des geregelten Gebetes. Und ich denke, dass das schon wichtig ist, dass wir eine gewisse Grundregel haben und überlegen, das soll jeder für sich tun. Wir kennen aber auch das spontane Gebet, das eigentliche in Verbindung, das aktuelle in Verbindung bleiben mit Gott, das spontane Anrufen, das spontane Danken, dieser Reflex, Mami, darf ich das oder darf ich es nicht? Soll ich das oder soll ich es nicht? Dieser Reflex auf uns umgewandelt, Vater, jetzt stehe ich in dieser Situation, was soll ich tun? Dann das gemeinsame Gebet, sowohl in der Gemeinde, wie in den persönlichen Begegnungen, als auch in der Ehe. Lernen wir doch da, etwas unverkrampfter miteinander hier auch zu beten. Das rettende Gebet für die, die noch nicht gerettet sind. Die können tagelang beten. Wenn sie nicht gerettet sind, hilft ihnen das nichts. Das rettende Gebet, den Namen Jesu anzurufen und ihn um Vergebung zu bitten, das ist das, was zum Ziel führt und ewiges Leben schenkt. Und dann auch die besonderen Gebetszeiten. Wie wir beten, ob wir gut sind in der Wortwahl, ob das gut klingt, was wir sagen, das ist eigentlich nicht das Problem. Denn Paulus sagt, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Wir müssen also nicht irgendwie, weiß ich was für Superformulierungen haben, der Geist vertritt uns. Aber, dass wir beten, dazu können wir einiges tun. Ein gesundes Gebetsleben führt uns nicht in Stress, sondern bewahrt uns auf dem Weg des Glaubens, wie Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich hoffe, Sie sind nicht erschlagen. Hoffentlich fühlen Sie sich nicht ohnmächtig und gelähmt durch den Gedanken, das klingt ja alles gut, aber ich schaffe das nie. Ich will Sie ermutigen, Schritt um Schritt im Gebetsleben, Ihr Gebetsleben zu entfalten. Ich garantiere Ihnen, dass Sie es schaffen werden, wenn Sie verstanden haben, dass das unablässige Gebet keine Leistung, sondern eine Gesinnung ist. Beginnen Sie mit kleinen, zaghaften Schritten. Lieber kleine Schritte machen, die erreichbar sind, als große Schritte, die Ihre Kräfte übersteigen. Jetzt will ich alles anders machen. Das ist wie wenn man zwei Hasen miteinander jagen will. Man wird keinen fangen. Jagen Sie nur mal einen Hasen. Vielleicht die Gebetsliste. Vielleicht diesen Reflex. Ich will mir das angewöhnen, in vielen Situationen den Herrn anzurufen im Stillen. Und wenn das dann so geht, dann packen Sie das nächste an. Dann werden Sie nicht scheitern. Dann werden Sie großen Segen erfahren. Und wer schon so im Gebet lebt, der soll einfach fröhlich weitermachen und Acht haben, dass er nicht einschläft. Auch ich muss da Acht haben. Der Herr wird sie reich segnen und zum Segen setzen. Er wird unsere Gemeinde erstarken lassen, wenn wir vermehrt gemeinsam und persönlich ihm Gebet loben, danken und ringen. Also, verwirklichen wir doch das Wort aus Thessaloniker 5,17. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ich bete mit uns. Ich will dir danken, Vater, für diese wunderbare Möglichkeit, dass wir mit dir sprechen können. Und manchmal sind wir schon komisch, dass wir diese Gelegenheit nicht nutzen oder dass es uns sogar peinlich ist, miteinander zu beten. Herr, hilf uns, dass wir lernen, wirklich in Verbindung zu bleiben mit dir, die Abhängigkeit aufrechtzuerhalten, auch im Alltag. Hilf uns in der Ordnung, auch in unserem Leben, Tagesablauf, dass wir dich ehren, so wie es dir gefällt. Du weißt, wie jedes von uns steht, auch im Gebetsleben. Und schenke, dass niemand jetzt einfach innerlich sich abmeldet und sagen muss, das schaffe ich nie, sondern dass du jedem deutlich werden lässt, wo der Punkt ist, wo er vielleicht in nächster Zeit mehr darauf achtet und daran arbeitet. Herr, hilf, wir wollen eine Gemeinde sein, die wirklich von dir abhängig und von dir geprägt ist. Amen.